Guten Morgen, CLW. Ich hoffe, es geht euch gut. Nichts auf der Welt scheint mit so viel Gefühlen, mit so viel Hoffnungen, mit so viel Enttäuschungen verbunden zu sein wie die Liebe. Ja, was da an Filmen gedreht wurde, Titanic, Hitch, der Date-Doktor, was fällt euch noch alles ein? Was an Büchern geschrieben wurde zu diesem Thema? Kriege wurden geführt. Hochzeiten geschlossen, Scheidungen prozessiert. Unglaublich. Kaum etwas auf dieser Welt wird mit so vielen Erwartungen belegt, mit so vielen Erwartungen begonnen und schlägt so regelmäßig fehl. Schon fast schwer verständlich, dass wir diesen Bereich mit so wenig Selbstreflexion angehen und uns so oft neu enttäuschen lassen. Wow. Heute will ich über Liebe sprechen oder besser gesagt über einen Teilbereich, über Sexualität, über Sex. Das ist heute das Thema. Jemand, der von Gott und der Kirche nichts wissen wollte, hat gesagt, die Vorstellung der Kirche von Sex ist überholt. Die Vorstellung der Kirche von Sex ist überholt. Vielleicht denkst du genauso. Vielleicht bist du auch einfach nur neugierig, mal in der Kirche zu so einem Thema zu hören und bist deshalb hier. Vielleicht wachst du auch gerade erst auf und denkst, oh nein, Hilfe, der spricht öffentlich über Sex. Wie auch immer, herzlich willkommen. Lass uns diesem Vorwurf etwas auf den Grund gehen. Und dann kannst du selber entscheiden, ob du dieser Aussage hinterher zustimmst oder nicht. Tatsächlich sind ich und die Leiterschaft dieser Gemeinde davon überzeugt, dass Sex etwas ist, was in eine Ehe gehört, was nach der Bibel nur in die Ehe gehört und außerhalb einer Ehe nichts zu suchen hat. Und damit sind wir ganz offensichtlich tatsächlich nicht mehr ganz zeitgemäß. Zumindest nicht, wenn man den Durchschnitt unserer Gesellschaft als Maßstab ansetzt. Aber wenn du noch nicht hundertprozentig weißt, warum ich dieser Meinung bin, dann gib mir diese Chance. Gib mir diese Chance, dir das zu erklären. Gib mir diese Zeit. So manche Gedanken habe ich zu dem Thema Sex vor der Ehe gelesen, gehört oder selbst erfahren. Meine Frau Jessica und ich, wir waren 4 Jahre verheiratet. 4 Jahre befreundet, bis wir geheiratet haben. Wir waren 4 Jahre zusammen, bevor wir geheiratet haben. Während dieser 4 Jahre haben wir nicht einmal miteinander geschlafen. Wir waren auch nicht kurz davor. Und wie du dir vorstellen kannst, hat das für eine Menge Diskussion gesorgt, unter meinen Kollegen, unter meinen Schulfreunden und so weiter. Unsere Freundschaft hat ja schon begonnen, als ich noch in der Schule war. Da waren schon manche Fragen aufgetaucht. Ja, die haben mich gefragt, wie hältst du das denn aus, Matthias? Musst du dich nicht sexuell irgendwie abreagieren? Und im Allgemeinen war das eine große Bewunderung auf der einen Seite, und trotzdem ein völliges Unverständnis, wie ich mir in so einer Sache von der Kirche, von Glaubensdingen reinreden lasse. Wie ich mich von Glaubensdingen in dieser Sache bestimmen lasse. Völliges Unverständnis. Andere Dinge, die ich gehört habe, sind Aussagen wie, das geht doch Gott nichts an, mit wem ich wann im Bett bin. Muss jeder für sich selbst entscheiden. Das ist doch eine Zumutung, was die Kirche da von mir verlangt. Reine Kontrollsucht der Kirche. Ja, oder auch Christen schreiben kontrovers dazu. Zum Beispiel, vieles wird toleriert, auch in christlichen Gemeinden, aber wenn du nicht verheiratet bist und trotzdem Sex hast, dann steht der Pastor gleich vor der Tür. Die Vorstellung der Kirche von Sex ist überholt. Wer das behauptet, der muss sich zumindest die Mühe machen, herauszufinden, was ist denn die Vorstellung der Kirche? Und nicht alle Kirchen vertreten die gleiche Auffassung, vertreten die gleiche Meinung. Und deshalb wollen wir hier etwas reinschauen in die Bibel, in sein Wort. Und zum Anfang möchte ich euch ein paar Verse aus dem Hohelied vorlesen. Ja, jeder, der sich für dieses Thema interessiert, der sollte an dem Hohelied nicht vorbeigehen, okay? Das musst du gelesen haben. Manche der Vergleiche drin sind vielleicht wirklich nicht mehr ganz zeitgemäß, aber lass sie mal auf dich wirken. Ich denke, du verstehst sie trotzdem. Hohelied Kapitel 7, ab Vers 7. Hohelied 7, Abvers 7. Wie schön und wie bezaubernd bist du. Deine Liebe ist so beglückend. Dein Wuchs gleicht einer hohen Palme und deine Brüste sind wie Trauben. Ich sagte mir, ich will auf die Palme steigen und nach den Rispen greifen. Deine Brüste werden für mich wie Weintrauben sein. Der Duft deines Atems wird wie der Duft von Äpfeln. Dein Mund wie der köstlichste Wein sein, der mir süß die Kehle hinabfließt und Lippen und Zähne sanft benetzt. Das knistert. Also fehlende Erotik kann man der Bibel jedenfalls nicht nachsagen, oder? Wie kommt es also, dass Menschen behaupten, die Kirche sei sexfeindlich? Die Kirche hätte das Sex-Update 2.0 verpasst. Wie kann das sein? Ob Christ oder nicht Christ, ich lade dich ein, hier für ein paar Minuten mitzufolgen. Damit wir uns dabei nicht zu sehr über Kirchendogmen in verschiedenen Kirchen oder sowas verlieren, werden wir hauptsächlich in Gottes Wort schauen. Denn für mich ist das der Maßstab. Das ist unser Maßstab. Und wenn es nicht dein Maßstab ist, wenn du sagst, die Bibel ist für mich kein Maßstab, dann gib mir doch heute mal eine unverbindliche Chance. Gib Gottes Wort eine Chance. Vielleicht entdeckst du etwas Neues. Vielleicht wirst du völlig überrascht heute. Lass uns mit einer unüblichen Textstelle starten. 2. Samuel, Kapitel 13. Wenn du deine Bibel dabei hast, dann schlag das mit auf. 2. Samuel 13. Das ist eine krasse Story, die wir da lesen. Ich habe sie ganz bewusst ausgewählt. Natürlich ist das kein Alltag, was wir da lesen, aber es hilft doch, um etwas auf den Punkt zu bringen, um etwas deutlich zu machen. Hier in 2. Samuel 13 wird von zwei Kindern von König David berichtet. Amnon und Tamar. Na, gleich habe ich es auch. Absalom aber, der Sohn Davids, hatte eine schöne Schwester, die hieß Tamar. Und es geschah, dass Amnon, Davids Sohn, sich in sie verliebte. Und Amnon kümmerte sich so, dass er krank wurde wegen seiner Schwester Tamar. Denn sie war eine Jungfrau und es schien Amnon unmöglich, ihr das Geringste anzutun. Amnon aber hatte einen Freund, der hieß Jonadab, ein Sohn Simeas, des Bruders Davids. Und Jonadab war ein sehr kluger Mann. Der sprach zu ihm: Warum bist du jeden Morgen so niedergeschlagen, du Königssohn? Willst du es mir nicht sagen? Da sprach Amnon zu ihm: Ich bin verliebt in Tamar, die Schwester meines Bruders Absalom. Da sprach Jonadab zu ihm: Lege dich auf dein Bett und stelle dich krank. Wenn dann dein Vater kommt, um dich zu besuchen, so sprich zu ihm: Lass doch meine Schwester Tamar kommen und mir Speise zu geben und ein Essen vor meinen Augen zubereiten, damit ich zusehe und aus ihrer Hand esse. So legte Amnon sich nieder, stellte sich krank. Als nun der König kam, um ihn zu besuchen, sprach Amnon zum König: Lass doch meine Schwester Tamar kommen, dass sie zwei Herzkuchen vor meinen Augen mache und ich von ihrer Hand esse. Da sandte David zu Tamar ins Haus und ließ sie sagen: Geh doch hin in das Haus deines Bruders Amnon und bereite ihm eine Speise. Und Tamar ging hin in das Haus ihres Bruders Amnon. Er aber lag im Bett. Und sie nahm einen Teig, knetete und bereitete ihn vor seinen Augen und backte die Herzkuchen. Und sie nahm die Pfanne und setzte sie ihm vor. Aber er weigerte sich zu essen. Und Amnon sprach: Lasst jedermann von mir hinausgehen. Da ging jedermann von ihm hinaus. Da sprach Amnon zu Tamar: Bring mir das Essen in die Kammer, dass ich von deiner Hand esse. Da nahm Tamar die Herzkuchen, die sie gemacht hatte, und brachte sie ihrem Bruder Amnon in die Kammer. Und als sie ihm diese zum Essen hinreichte, da ergriff er sie und sprach zu ihr: Komm her, liege bei mir, meine Schwester. Sie aber sprach zu ihm: Nicht doch, mein Bruder, schwäche mich nicht, denn so etwas tut man nicht in Israel. Begehe nicht eine solche Schandtat. Und ich, wo sollte ich mit meiner Schande hin? Und du würdest sein wie einer der Schändlichen in Israel. Nun aber rede doch mit dem König, denn er wird mich dir nicht versagen. Aber er wollte nicht auf ihre Stimme hören, sondern er überwältigte sie und schwächte sie und schlief bei ihr. Was für eine krasse Geschichte. Amnon meint, er ist verliebt in seine Schwester, lockt sie zu sich ins Haus, vergewaltigt sie. Man könnte viel diskutieren darüber, wie es ihr Ding, ihre Verletzungen, ihre Gefühle, wie die Familie reagiert hat. Aber das, was für mich nochmal ein oben drauf sitzt, das ganz Krasse, ist das, was jetzt im nächsten Vers kommt. Wir lesen nichts von ihr, nichts von der Familie, nichts von all dem, nichts von der Reue oder was, sondern wir lesen in Vers 15. Danach aber hasste Amnon sie mit überaus großem Hass, sodass der Hass, mit dem er sie verabscheute, größer wurde als zuvor die Liebe, mit der er in sie verliebt war. Keiner von uns würde sich in diesem Moment für Amnons Gefühle interessieren, oder? Und doch bekommen wir sie hier brühwarm serviert. Aus Liebe wurde Hass. Denkst du nicht auch, dass da irgendwas völlig falsch klingt? Da ist doch irgendwas völlig verdreht, das kann doch nicht sein. Es ging hier nicht um Liebe. Es ging hier um Begierde. Begierde in diesem Fall heißt, Sex wollen, ohne sich auf den anderen einzulassen. Körperlichkeit, Geschlechtsverkehr haben wollen, ohne sich auf den anderen einzulassen. Ja, das ist ein extremes, überspitztes Beispiel, aber es zeigt deutlich, dass ein Leitenlassen von Begierde uns nicht weiterbringt. Aus seiner größten Hoffnung und Erfüllung wurde seine größte Enttäuschung. Die Frau, auf die er alles gesetzt hatte, nach der er sich verzehrt hatte, wo er krank wurde vor Liebe nach ihr, sie konnte ihm nicht das geben, was er suchte. Und Enttäuschungen erleben täglich unzählige Menschen. Vielleicht haben sie auf den einen Partner gesetzt, auf die eine Frau oder den einen Mann, die eine Nacht, die eine Party. Und wahrscheinlich war wirklich etwas Schönes, Beglückendes dabei, aber im Rückblick war es doch nicht das, wonach sie gesucht haben. Und sie wurden wieder einmal enttäuscht. Das ist, weil dein Leben, weil unser Leben wie ein Puzzle ist. Wir sind alleine nicht vollständig. Wir sind unvollständig. Und jeder von uns braucht die Verbindung mit einem Menschen, braucht die Verbindung auch mit Gott. Aktuell waren wieder zwei Studien in den Nachrichten, letzte Woche, die ich gelesen habe, dass Menschen auf lange Zeit am glücklichsten sind, wenn sie eine feste Beziehung zu jemandem haben. Das lässt Menschen auf lange Sicht, auf Dauer am glücklichsten sein. Eine feste Beziehung zu jemand. Nach dieser Beziehung suchen die Menschen. Das ist auch der Grund, auch warum Gott Sex geschaffen hat. Aber Sex ist mehr als zwei nackte Menschen unter einer Bettdecke. Und Begierde hat nichts mit göttlichem Sex zu tun. Wir sind auf der Suche nach der Person, die uns Erfüllung verspricht, nach der Beziehung, die uns komplett macht. Obwohl wir immer wieder enttäuscht werden, lassen sich so viele Menschen von ein paar Minuten schönen Gefühlen im Bett blenden, glauben den Medien mehr als ihren Erfahrungen. Niemand wird abstreiten, dass ein One-Night-Stand oder ein bisschen Ausprobieren von neuen Partnern im Bett, dass das nicht auch mit schönen Gefühlen verbunden sein wird. Aber die Erfüllung, dieses Vollständigwerden, das, wonach die Menschen eigentlich suchen, das werden sie nicht finden. Der schlechte Nachgeschmack ist vielleicht noch nicht ganz weg. Da setzen sie schon wieder auf jemand Neues, auf den Neuen oder die Neue. Unsere Gefühle täuschen uns vor, dass wir leer ausgehen, wenn wir nicht das bekommen, was gerade vor unseren Augen steht. Begierde wird geweckt, wie bei Amnon. Oder wie bei Eva und der verbotenen Frucht. Wobei die Frucht eigentlich nicht das Problem war, denn sie gehörte ja zu Gottes Schöpfung. Und Gott sah, dass es gut war. Also war auch die Frucht gut. Die Frucht war nicht das Problem. Das Problem war die Lüge, für die diese Frucht stand. Die Schlange sagte zu Eva, du wirst nicht sterben. Du wirst nicht sterben. Und Eva glaubte diese Lüge. Eva erhoffte sich durch diese Frucht noch mehr. Mehr als das, was sie schon kannte. Mehr als diese Realität um sie herum. Mehr als das, was Gott ihr gegeben hatte und wohin Gott sie gestellt hatte. Eva vertraute nicht mehr darauf, dass Gott alles und das Beste für sie hätte. Sie glaubte der Lüge. Eva begehrte die Frucht. Amnon begehrte Tamar. Das Problem ist, Begierde verspricht etwas, was sie nicht halten kann. Begierde verspricht etwas, was sie nicht einhalten kann. Eva sagte sich, wenn ich doch nur diese Frucht probieren würde, dann. Ja, und wie oft denken wir das? Wenn, dann, wenn ich das noch hätte, wenn ich das tun könnte, wenn ich mit ihr schlafen würde. Aber dann lassen wir uns von Begierde leiten und werden zu Sklaven unserer Begierde. Wir werden zu Sklaven unserer Begierde, denn alles, was wir nicht lassen können, versklavt durch uns. Lass dich nicht von deiner Begierde leiten. Lass dich nicht von deiner Begierde versklaven. Weißt du, diese Sehnsucht nach Erfüllung, nach dieser Ganzheit, nach der Komplettierung, das hat Gott in uns hineingelegt. Und darum ist der einzige Weg, diese Erfüllung zu finden, seinen Weg zu gehen, seinen Plan zu folgen. In diesem Plan deines Erfinders, deines Schöpfers zu bleiben, ist der einzige Weg, diese Erfüllung zu finden. Wenn du gerne eine kleine theologische Ausarbeitung dazu haben möchtest, darfst du die gerne nach dem Gottesdienst bei mir abholen. Die werde ich jetzt nicht hier lang und breit ausbreiten. Aber das Ergebnis der ganzen Bibel kann nach meinem Verständnis nichts anderes bedeuten, als dass Gott einen Mann und eine Frau ein Leben lang Seite an Seite stellt. Damit sie, ja, auch Sex haben, aber mehr noch, damit sie sich ergänzen, vervollständigen, verstehen, damit sie ihre tiefsten Ängste, ihre tiefsten Sehnsüchte teilen können. Gute, erfüllende Sexualität kann nur dort hinein eingebettet entstehen. Das ist der Grund, weshalb zum Beispiel für einen Missbrauch wie bei Amnon das hebräische Wort Shakab benutzt wurde. Das heißt einfach nur liegen bei. Mehr nicht. Wenn aber in der Bibel von einer gültigen Mann-Frau-Beziehung die Rede ist, wo Mann und Frau miteinander schlafen, dann lesen wir das Wort Yada. Hey, und Yada ist viel tiefer. Yada heißt nicht einfach nur nebeneinander liegen in einem Bett. Yada bedeutet, hat den Sinn von erkennen. Und nicht, ja, ich erkenne sie, das ist meine Frau, so meine ich das nicht. Sondern erkennen, erfahren, vertraut sein mit, wissen, offenbart bekommen. Da ist etwas viel, 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 viel Tieferes im Gange, wenn die Bibel von einer echten, gültigen Mann-Frau-Beziehung redet. In 2. Mose 2,24 steht, dass ein Mann seiner Frau anhangen wird. Ein Mann, eine Frau, er wird ihr anhangen. Was heißt dieses Wort? Das heißt auch kleben, ankleben. Das heißt, wir lesen in der Bibel von einer festen, starken Beziehung. Etwas, was so stark ist, dass es die Partner förmlich aneinander klebt. Ist doch auch eine schöne Vorstellung bei diesem Thema, oder? Das ist Gottes Idee von Sex. Mehr als zwei nackte Menschen unter einer Decke. Das ist seine Antwort auf deine Suche. Ich behaupte nicht, die Kirche ist verklemmt, wenn sie keinen freien Sex zulässt, sondern bei dem klemmt etwas, der sich weigert, diesen guten, diesen besten Weg, den Gott für ihn hat, anzunehmen. Aber wir wollen doch irgendwann heiraten. Da müssen wir doch wissen, dass es funktioniert im Bett. Könnte das klassische Kommentar sein von zwei jungen Menschen, die vor Verliebtheit nur Tagträume und nicht mal schwarz und weiß unterscheiden können. Wir wollen doch heiraten. Hey, so ein Quatsch. Gott hat uns doch so geschaffen, damit es funktionieren kann. Dafür hat Gott uns ja als Mann und Frau geschaffen, damit es im Bett funktioniert. Aber erinnere dich, Sex ist mehr als zwei nackte Menschen unter einer Decke. Was soll ein Blatt Papier schon ändern? Was soll ein Trauschein schon ausmachen, wenn wir es doch ernst meinen? Ich behaupte, der Unterschied ist entscheidend. Es ist der Unterschied zwischen Vorsatz und Tat. Wisst ihr, wir haben ein Haus finanziert. Wenn ich der Bank gesagt hätte, ja, bei Gelegenheit würde ich das Geld gerne zurückzahlen. Nee, die haben meine Unterschrift sehen wollen auf den Verträgen. Ich musste ernst machen. Ich musste mich verpflichten zu etwas, wo ich nicht mehr zurückgehen kann, wo ich nicht mehr sagen kann, ach, jetzt habe ich keine Lust, meine Rate zu bezahlen. Das funktioniert nicht. Es ist der Unterschied zwischen Vorsatz und Tat. Natürlich ist es entscheidend, ob du nur beabsichtigst, etwas zu tun oder ob du es wirklich tust. Es gibt tatsächlich Kulturen, in denen gibt es so ein Standesamt und Trauschein und all das nicht. Ja, nehmen wir zum Beispiel die Roma. Bei den Roma würde das anders laufen. Jeder Roma weiß, wenn er mit einer Frau schläft, dann ist es seine. Dann gehören sie zusammen, für immer, untrennbar. Dann gibt es kein Zurück mehr. Aber das gilt für ihre Kultur und für die meisten von uns gilt die deutsche Kultur. Und jeder klar denkende Mensch wird einsehen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass eine unverbindliche Beziehung auseinandergeht, viel zu groß ist, als dass ich mich darauf verlassen könnte. Weißt du, Sexualität braucht eine starke, verbindliche, endgültige Verbindlichkeit. Und die will erst einmal bezeugt sein. Ein Freund von mir hat mir diese Woche einen Artikel gegeben aus der Berliner Zeitung. Und darin stand: Oma hatte also recht. Sich mit dem Sex Zeit zu lassen, ist eine gute Idee, auch heute noch. Warum? Weil die Kennenlernphase, so schreiben sie, ich sage mal Jada, unterbrochen wird, wenn man miteinander schläft. Und das sollte nicht zu früh sein. Die Studie hat gezeigt, dass diejenigen glücklicher waren, die sich mehr Zeit gelassen haben bis zum ersten Beischlaf. Ihr Fazit: Wer wartet, verwechselt Sex nicht mit Liebe. Wow, 600 Teilnehmer interviewt. Ich weiß nicht, wie viel Euro diese Studie gekostet hat. Ich hätte ihnen einfach die Bibel geben können. Wer wartet, verwechselt Sex nicht mit Liebe. Diejenigen sind glücklicher, die sich Zeit gelassen haben mit dem ersten Mal. Wow. Hey, warum ist es so wertvoll, nicht gleich mit Sex oder diversen Vorstufen in eine Beziehung zu starten? Lass uns dazu im Brief des Apostel Paulus an die Epheser lesen. Epheser Kapitel 5, ab Vers 21. Epheser 5, ab 21. Ordnet euch aus Achtung vor dem Herrn bereitwillig einander unter. Ihr Ehefrauen sollt euch euren Männern unterordnen, so wie ihr euch dem Herrn unterordnet. Denn der Mann ist das Haupt seiner Frau, wie Christus das Haupt seines Leibes, der Gemeinde ist, für die er sein Leben gab, um sie zu retten. So wie die Gemeinde sich Christus unterordnet, sollt ihr Ehefrauen euch euren Männern in allem unterordnen. Und ihr Ehemänner, liebt eure Frauen mit derselben Liebe, mit der auch Christus die Gemeinde geliebt hat. Er gab sein Leben für sie. Manche haben versucht, diesen Vers zu deuten als eine Berechtigung für Unterdrückung von Frauen. Aber das ist völlig fehlgeleitet. Im Gegenteil. Diese Verse verpflichten am meisten die Männer. Männer, seid ihr euch bewusst, dass ihr eure Frauen mit derselben Liebe lieben sollt, wie Christus die Gemeinde geliebt hat? Seid ihr euch bewusst, dass ihr euer Leben lassen sollt? Und damit meine ich nicht, dass du dich vor sie wirfst in den Kugelhagel, ja, als Superman. Könnte sein, aber ich glaube, die Wirklichkeit ist noch viel schwieriger. Männer, ihr sollt das Leben eurer Frau mehr lieben als das eigene. Ist dir klar, was das bedeutet? Ist dir klar, dass es bedeutet, deine eigenen Wünsche auch mal zurückzustellen? Ist es klar, dass es dir bedeutet, ihre Wünsche mehr zu respektieren? Allein das wird sich für den einen oder anderen anfühlen, als würde er sein Leben verlieren. Aber es kommt noch dicker. Das ist keine Option, das ist ein Auftrag. Und dieser Auftrag ist nicht abhängig davon, wie oft sie mit dir schläft, wie gut sie aussieht, wie gut sie den Haushalt macht, wie viel Geld sie nach Hause bringt oder wie gut sie sich unterordnet. Stell dir vor, Christus hätte seinen Auftrag von unserer Verfassung abhängig gemacht. Oh. Nein. Jesus war bereit, sich zu erniedrigen. Lese in Philipper 2, Vers 5. Jesus war bereit, alles loszulassen, alles zu geben, weil er überzeugt war, dass du es wert bist. Er war überzeugt, dass du es wert bist. Männer, wir sollen unsere Frauen nicht lieben, weil sie wert sind, geliebt zu werden, sondern unsere Frauen sollen durch die Kraft unserer Liebe noch wertvoller werden. Ich finde es interessant, dass die ersten drei Kapitel im Epheserbrief allein davon handeln, uns zu erklären, wer wir in Christus sind. Paulus schreibt davon: Wir sind gesegnet, auserwählt, vorherbestimmt, erlöst, vergeben, mit einem Erbteil ausgestattet, versiegelt mit Heiligem Geist, lebendig gemacht, errettet. Wir sind Gottes Hausgenossen und seine Mitbürger. Wow! Und erst ab Kapitel 4 fängt er an, die Christen in Ephesus zu ermahnen und sie zu bitten, so und so und so zu leben. Erst ab Kapitel 4. Und das ist dasselbe Prinzip, was Jesus benutzte. Er liebte uns in etwas hinein. Als du noch Sünder warst, gab er sein Leben. Er liebte in etwas hinein. Und genauso soll unsere Beziehung aussehen, hineinleben. Nicht vorhalten, beschweren, beklagen, nicht lieben, weil jemand schön ist, sondern so lieben, dass diese Liebe jemanden schön werden lässt. Diese Liebe braucht keinen Grund, keine Erklärung. Aber diese Liebe entsteht nur in einer absoluten Verbindlichkeit. Sie entsteht nur da, wo der eine sich voll, 100% auf den anderen verlassen kann, wo beide sich völlig bedingungslos hingeben. Während meiner Zeit bei der Feuerwehr hatte ich einen Kollegen, er war verheiratet. Die beiden, die wünschten sich Kinder, die hatten gerade ein Haus zusammen gekauft. Aber er hat mir erklärt, sie führen eine offene Ehe. Das heißt, sie hat ihm und er hat ihr erlaubt, so viele Sexualpartner nebenbei zu haben, wie sie möchten. Kann eine Liebe, wie Paulus sie beschreibt, in so einem Milieu entstehen und wachsen? Ich behaupte nein. Unmöglich. Natürlich ist das wieder ein krasses Beispiel und ich denke, die wenigsten von uns würden so eine Version der Ehe gutheißen. Aber wer Sex vor der Ehe lebt, der lebt sowas Ähnliches, nur ohne Ehe. Es ist wie eine offene Ehe ohne Ehe. Darum habe ich eine Bitte an dich. Gib dich nicht zu schnell auf. Verkauf dich nicht unter Wert. Gib dich nicht unter Wert her. Wer dein Partner sein möchte, der muss erst einmal beweisen, dass er bereit ist, nicht nur eine Nacht lang, sondern ein Leben lang an deiner Seite zu stehen, in guten wie in schlechten Zeiten. Und diesen Beweis, den gibt es nicht unverbindlich, den gibt es nicht vorläufig. Wisst ihr, als die Römer nach vielen gescheiterten Versuchen endlich geschafft haben, im Schutz des Nebels an der Küste Englands zu landen mit ihren Schiffen, was haben sie als erstes gemacht? Sie haben die Schiffe verbrannt. Sie haben die Schiffe verbrannt, damit keiner der Soldaten auf die Idee kam, dass das hier nur ein Test ist oder irgendwas Vorläufiges und dass sie gleich wieder zurück nach Hause fahren werden in die warme Stube. Das war endgültig. Hier stehen wir im Feindesland. Jeder sollte sein Äußerstes geben bei der bevorstehenden Schlacht. Christus gab sein Leben für die Gemeinde. Er gab sein Äußerstes. Und ihr Männer, liebt eure Frauen so wie Christus die Gemeinde. Ehe ist nicht immer nur schön und einfach. Ehe kann anstrengend und frustrierend sein, kann sehr herausfordernd sein. Eheleben kann dein Äußerstes verlangen. Aber wenn du einfach jederzeit Adieu sagen kannst und den nächsten Partner ins Bett ziehen kannst, dann wirst du nicht dein Äußerstes geben. Gib alles in deiner Ehe, in einer Ehe. Wenn du noch nicht verheiratet bist, dann entscheide dich, dass du nicht bereit sein wirst, unverbindliche Spiele zu spielen. Natürlich gibt es eine unverbindliche Phase, wo man jemand kennenlernt, das wieder auseinandergehen darf. Ganz klar, das darf jederzeit abgebrochen werden. Aber Sex gehört nicht in diese Phase. Willst du länger glücklich sein, dann warte mit dem ersten Sex. Jemand, der dazu nicht bereit ist, soll es nicht verdient haben, dein Partner zu sein. Sex ist mehr als zwei nackte Menschen unter einer Decke. Menschen sind so heiß auf Sex, um Erfüllung zu erfahren. Und genau das wird oft zum Problem. Denn in dem Moment will ich selber geliebt werden, anstatt zu geben. Ich will für mich etwas, anstatt dass ich geben will. Aber bei Liebe geht es darum, etwas zu geben. Stell dir das vor wie ein großes Kunstwerk. Stell dir vor, hier wäre so ein Gemälde. Und das ist irgendwie angefangen, aber noch nicht ganz fertig. Ja, und jetzt kommt ein Künstler. Und er wird nicht hingehen und das irgendwie berechnen und sagen, ich brauche so und so viel Pinselstriche pro Quadratzentimeter und dann wird das ein tolles Ding. Nein, das wird er nicht machen. Er wird hingehen, er wird sich das anschauen. Er wird es in sich aufnehmen. Er wird schauen, was ist da vorhanden? Was für Material wurde verwendet? Welche Farben? Was für eine Leinwand? Was steckt da schon drin? Und wie kann ich das, was da noch drin steckt, noch rausholen? Was für ein Pinselstrich passt? Breit, dünn, sanft, kräftig? Wie bringe ich Kontrast, Farben, Motiv, Aussage, Strukturen und Muster in eine Balance? Ein Künstler wird nicht leichtfertig drauf losmalen. Vielleicht wird er das Bild sogar mal eine Weile ruhen lassen. Aber er wird wieder hingehen und darüber brüten, bis er weiß, wie es weitergeht. So dürfen wir Beziehungen zwischen einem Mann und einer Frau verstehen. Nicht Liebe als ein Objekt, was man bekommen muss, sondern Liebe als eine Fähigkeit, die ich erlerne, die wächst und wächst und wächst und wächst. Liebe, möchte ich behaupten, ist wie eine Kunst, die nur durch völlige bedingungslose Hingabe wachsen kann. Und darum gehört Sex in eine lebenslange Beziehung zwischen einem Mann und einer Frau. Und Sex wird nicht der erste Pinselstrich sein auf diesem Bild. Sex wird auch nicht alles dominieren auf diesem Gemälde. Nein, es ist wichtig, es ist ein wunderschöner Bestandteil, es ist genial, dass Gott uns das geschenkt hat. Aber es wird nicht die tragende Struktur sein. Es wird ein Element sein, was an der richtigen Stelle, zum richtigen Zeitpunkt eingebaut sein wird. Entscheide selbst, ob dieser Weg Gottes überholt ist oder ob nicht gerade dieser Weg die Antwort auf deine ungestillten Fragen und Sehnsüchte sein kann. Vielleicht bist du schon lange verheiratet und Sex kennst du nur noch aus den Medien und nicht mehr aus eigener Erfahrung. Ich will dir sagen, dass Sexualität etwas Gutes ist, was Gott geschaffen hat, dass er weiß, wie du ein erfülltes Leben leben kannst und dass er neues Leben in deine Ehe schenken kann. Du kannst ihm vertrauen. Vielleicht bist du in einer Beziehung. Ihr seid nicht verheiratet. Du weißt auch nicht, ob du es jemals sein wollt. Dann will ich dir sagen, dass es sich lohnt zu warten. Es lohnt sich. Gott weiß, wie schwer das ist, zu warten. Er hat die Hormone ja geschaffen, die dir durch die Adern flitzen. Und er fand sie gut. Gott weiß auch, wie du erfüllt leben kannst. Schon jetzt, in dieser Beziehung und erst recht, wenn du verheiratet bist. Du kannst ihm vertrauen. Vielleicht bist du Single. Du wartest sehnsüchtig darauf, sie oder ihn zu treffen. Dir will ich sagen, dass es sich lohnt zu warten. Ein schneller Flirt, ein Ausprobieren hier, ein Rantasten da, wird die Sache nicht besser machen, sondern schlechter. Gott weiß, wie du erfüllt leben kannst. Schon jetzt, ohne Beziehung. Nutze die Zeit als Single, um an deiner Beziehung zu Gott zu bauen. Eine bessere Vorbereitung, ein besseres Fundament für eine spätere Beziehung mit einem Partner, für eine spätere Ehe kannst du nicht haben. Du kannst Gott vertrauen. Du bist ein Geschöpf Gottes und er als dein Schöpfer kennt jedes deiner Gefühle. Er kennt jede ungestillte Sehnsucht. Er kennt deine Enttäuschungen, deine Verletzungen. Er kennt das alles. Aber dass er das kennt, ist kein Grund, Angst vor ihm zu haben, sondern ist ein Grund, ihm das alles anzuvertrauen. Er will, dass du eine erfüllte Sexualität hast. Und für manche heißt das, dass sie noch warten müssen, damit es später umso besser ist. Für andere bedeutet das, dass sie ihre Beziehung noch einmal auf Null setzen müssen und von vorne starten müssen. Für andere bedeutet es, dass Sex in ihrer Ehe seit langem überhaupt mal wieder zum Thema wird. Für andere bedeutet es, dass sie den Griff zur Zeitschrift, den Gang zum PC oder zum Fernseher oder den Gang zum Bordell erst wieder verlernen müssen. Wo immer du stehst, wer immer du bist, Gott kennt dich und er liebt dich, so wie du bist. Und er sehnt sich danach, dass du erfüllt leben kannst. Wenn du ihn lässt, wird er dir dazu verhelfen. Du kannst ihm vertrauen, dass er den besten Weg zu einer erfüllten Sexualität haben wird für dich. Du kannst ihm vertrauen. Herr, ich danke dir für dieses geniale Geschenk, was du uns gemacht hast. Ich danke dir, Herr, dass es nicht nur darum geht, eine Technik zu beherrschen, sondern dass noch viel, viel, viel mehr hinter Sexualität steht. Eine Verbindung, etwas Tiefes, Festes, Großartiges, Herr, was du uns mit dazu geschenkt hast. Und ich bitte dich, Herr, dass du uns hilfst, diesen Bereich unseres Lebens dir anzuvertrauen. Da, wo wir Angst haben, Herr, dass du uns etwas vorenthalten könntest, wie Eva. Herr, dass du uns hilfst, dir zu vertrauen. Leite du uns her und führe du uns her in diesem Bereich unseres Lebens zu einer großen Liebe, zu einer erfüllten Sexualität. Amen.